Ja, guten Morgen alle miteinander an diesem besonderen Tag, dem höchsten kirchlichen Feiertag, dem Tag, an dem unser Herr Jesus für uns gestorben ist. Und das ja, bewegt irgendwie schon, finde ich, auch wenn wir wissen, Jesus lebt und wenn man weiß, es ist alles gut, so ist doch so ein Tag etwas, was einem nochmal unter die Haut gehen kann. Und ich finde, wenn man diese Geschichte hört, dann ja, beschäftigt sie einen schon nochmal auf ganz besondere Weise. Gott zerreißt sich für dich. Das wollen wir uns heute mal miteinander anschauen. Und ich möchte diesen Satz heute hier mal kurz in den Mittelpunkt stellen. Jesus schrie laut auf und starb, so haben wir es ja eben auch schon gehört. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Dieser laute Schrei, der ist ja nicht überliefert, also akustisch, den kann man sich jetzt vorstellen. Und ich nehme an, der ging einem durch Mark und Bein. Jesus stirbt. Von seinen Gegnern, wir haben es gehört, herbeigesehnt, die haben wahrscheinlich applaudiert und gejubelt. Und von seinen Anhängern und Nachfolgern für unmöglich gehalten, dass sowas überhaupt passieren kann. Ein Augenblick, der die Weltgeschichte komplett umkrempelt, der bis heute eine Zeitenwende markiert. Und da zerreißt doch etwas in uns. Dieses Lied, was Sabine schon angedeutet hat, bringt es zum Ausdruck. Ein Zerriss. Da zerreißt auch unsere Vorstellung von einem Gott und seiner Macht. Da zerreißt die Erwartung, dass dieser Gott ja mit Sicherheit nicht zulassen kann, dass etwas Schlimmes passiert, dass man leidet. Vielleicht zerreißt auch unser Vertrauen darauf, dass am Schluss ja schon irgendwie immer alles gut ausgeht und es ein Happy End gibt. Jesus zerreißt sich für uns. Er gibt sein Leben, um unser Leben zu retten. Wie bei einer Bluttransfusion, wo man ja darauf angewiesen ist, dass ein anderer etwas für uns gibt. Wen reißt diese Botschaft heute noch vom Hocker? Wer lässt sich ein auf diese Geschichte voller Unrecht, voller Schmerz, Tod? Heute zerreißen viele eher diese Botschaft vom Kreuz. Sie gilt als unglaubwürdig, unbedeutend, unerheblich. Jesus stirbt. Das jedenfalls ist Fakt und das bestreitet auch niemand. Aber an wen soll man jetzt noch glauben, wenn er vermeintlich tot ist? Der Glaube an Jesus scheint sich jedenfalls spätestens in diesem Augenblick am Karfreitag als absolut sinnfrei und nutzlos zu erweisen. Denn wer will schon einem Toten folgen? Wenn man diese Lageberichte der vier Evangelisten liest, dann fällt bei näherer Betrachtung auf, dass sie erstaunlich viele und eigenwillige Details erwähnen. Dinge, wo man sagt, die Geschichte wäre auch ohne das Detail interessant. Sie berichten von diesen würfelnden Soldaten, die um die Gewänder von Jesus spielen, von einem Schwamm mit Essig, von einem Spottschild, das man über Jesu Kopf annagelte. Und dann steht da eben dieser Satz, der hier vorne ja auch schon angebracht ist, den wir uns heute mal näher anschauen wollen. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel, von oben bis unten. Ja, nice to know. Wozu steht das da? Man kann das für nebensächlich halten. Ich meine, sowas wie Materialermüdung kommt überall mal vor, ne? So ein Stück Stoff. Der nächste Schneider kann ihn ja flicken oder man webt halt einen neuen und hängt ihn auf. Ein kaputtes Stück Teppich oder Vorhang. Wer interessiert sich eigentlich dafür angesichts dieser menschlichen Tragödie, angesichts dieses riesigen Dramas da? Ganz abgesehen davon, dass die Leute, die auf diesem Berg Golgatha versammelt oder vorbeizogen, dass die das ja gar nicht mitgekriegt haben in dem Moment. Es gab ja kein Smartphone, wo ein Breaking News kam und es hieß, habt ihr schon gehört. Das ist passiert, aber es wurde erst im Nachgang bewusst, weil es Leute berichtet haben. Der Vorhang zerreißt und dieser Riss geht tiefer, als man ahnt. Dieser zerrissene Vorhang ist im Grunde Gottes Reaktion auf diesen sterbenden Jesus. Wenn damals etwas Schreckliches passierte, dann zerrissen schon mal Leute ihre Kleider vor Entsetzen. Das war damals so in der Kultur üblich. Gott zerreißt ein Stück Stoff. Von oben nach unten heißt es ausdrücklich. Um damit der Welt etwas mitzuteilen. Das gucken wir uns heute mal an. Ein Stoff gewebt aus Zorn und Liebe. Dieser zerrissene Vorhang im Tempel trennte zwei Bereiche. Das Heilige, also ein Ort, ein Areal, das Menschen noch betreten durften, und das Allerheiligste, einen kleinen Raum im Innersten des Tempels. Das war seit Wüstenzeiten so, schon in diesem Zelt der Begegnung, dieser Stiftshütte, wie sie hieß, bildete dieser Vorhang eine rote Linie. Bis hierhin und nicht weiter. Vor diesem Vorhang standen der Räucheraltar, der siebenarmige Leuchter, ein Tisch für die heiligen Brote. Und hinter dem Vorhang stand die Bundeslade. Allein, im Dunkeln, abgeschirmt, verborgen. Und ein einziges Mal pro Jahr durfte der höchste Priester diesen Bereich für einen kurzen Augenblick betreten. Dann lüftete sich der Vorhang sozusagen für einen kleinen Moment, um danach alles wieder für ein Jahr lang zu verhüllen. Dieser Vorhang trennt also die Area, in der Gottes heilige Gegenwart ihren Platz hat, von dem Bereich, den irdische, sündige Menschen betreten durften. Und dieses Stück Stoff markiert damit eine grundlegende Trennlinie. Eine Trennlinie zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen heilig und unheilig, zwischen Gott und Mensch. Und diese Trennung, die bestand ja seit dem sogenannten Sündenfall, also seit Anfang der Bibel. Die Menschen mussten damals ja dieses Paradies, diesen Garten Eden verlassen. Und dann heißt es, göttliche Wächter sicherten den Weg, keiner durfte zurück. Gottes Präsenz, seine Gegenwart schließt also jede Form von Sünde in seiner unmittelbaren Nähe aus. Und dieser Vorhang verdeckte auch den ungehinderten Blick auf diese Bundeslade und damit auch auf das, was auf der Bundeslade stand oder sich befand. Das war der sogenannte Gnadenthron. Dort standen auch zwei Engelfiguren auf diesem Platz. Und so nannte man diesen Deckelaufsatz, den Gnadenthron. Das war der Ort, wo es heißt, von dem aus Gott mit Mose damals sprach, unmittelbar, direkt. Es war die Stelle, wo einmal pro Jahr die Sünde, die Schuld der Menschen durch den Hohenpriester vor Gott, ja, für sie Sühne vollzogen wurde. Und all das blieb mit einem Tuch verhüllt. Es war nur zu erahnen. In der Stiftshütte heißt es, man sah nur die Tragestangen rechts und links herausragen hinter dem Vorhang. Nur schemenhaft erkennbar, dass da etwas Zentrales ist. Und das ist ein Stück symptomatisch. Schon Jesaja erkannte, du bist ein verborgener Gott. Oder Salomo, als er den Tempel gebaut hat, stellte er fest, der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkel wohnen, in diesem Allerheiligsten. Und auch Mose musste das akzeptieren. Gott sprach, mein Angesicht kannst du nicht sehen, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Sünde, und das wird damit sehr sichtbar, Sünde hat keine Existenzberechtigung in Gottes Nähe. Sünder müssen sogar sterben, wenn sie Gott zu nahe treten. Daher der Vorhang. Eine sehr deutliche Trennlinie zwischen Gott und Mensch. Von diesem ersten Vorhang, also der wurde natürlich auch alle paar Jahrzehnte wohl erneuert, von dem ersten Vorhang im Zelt der Begegnung liest man Folgendes. Fertige einen Vorhang, aus feinem Leinen und violettem, purpur- und karmesinfarbenem Garn an und verziere ihn kunstvoll mit Cherub-Bildern. Also Cherub sind ja so besondere Engel. Feines Leinen, bestes Tuch, der edelste Stoff. Sehr schöne, bunte Verzierungen. Und Wächterengel als Signal, als Warnsignal, als Stoppschild. Und dieser Stoff spricht im Grunde eine eigene Sprache, ihr Lieben. Er repräsentiert nämlich Gottes Emotionen, wenn er an die von ihm getrennten Menschen denkt, hinter dem Vorhang. Diese Cherub-Bilder, diese Engel, repräsentieren Gottes heiligen Zorn. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott, der Herr, Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Gott hasst die Sünde, den Lebensfeind schlechthin. Und so lesen wir an unzähligen Stellen in der Bibel, dass Gottes berechtigter Zorn entbrennt, weil Sünde Menschen kaputt macht, weil Sünde Menschen zerstört, weil Sünde die Leute, die Gott liebt, auf dem Gewissen hat. Und dieser Stoff des Vorhangs besteht dabei aus mehreren Gewebeformen. Feines Leinen, so heißt es hier, mit farbigen Fäden verwebt. Das entsprach der priesterlichen Kleidung. So was trugen Priester als Arbeitsklamotten. Und das ist ein Symbol, ihr Lieben, ein Symbol von Gottes Liebe zu den Menschen. Denn der Priester war ja ein Mittler, er war das Zwischenstück. Er hat die Menschen mit Gott in Verbindung gehalten. Und Gott schuf also in diesem Form eine Begegnungsebene, in dem Priester Opfer darbrachten, um so die Sünde zu bedecken, wie es dort immer heißt. So sehr Gott die Sünde hasst, so sehr liebt er die Sünder. Und wir lesen im Alten Testament, wie sein Herz vor Mitleid zerfließt. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen hinterhergekommen. So, wie Gottes Herz vor Mitleid und vor Liebe zerfließt, wenn er an seine Menschen denkt. Symptomatisch dafür Sätze wie hier: Ich habe dich je und je geliebt. Und darum habe ich dich auch zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das ist Gottes Herzenssprache. Und er sagt: Wie könnte ich dich preisgeben oder zerstören? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ein Stoff, gewebt aus Zorn und Liebe. Und dieser Vorhang reißt, als Jesus stirbt. Ahnst du, was das bedeutet? Wenn Gott das Herz blutet. Der Vorhang im Tempel hatte noch eine weitere Bedeutung. Im dritten Buch Mose wird geschildert, welche Rituale von den Priestern zu vollziehen waren, um Schuldvergebung im Alten Testament, um Schuldvergebung zu ermöglichen. Zunächst verlor ein Tier sein Leben anstelle des Sünders. Man brachte also ein Schaf, ein Rind, ein was auch immer mit. Und das wurde geschlachtet. Und dann heißt es: Anschließend soll der hohe Priester etwas von dem Blut des Tieres nehmen und in das Zelt Gottes bringen. Und er soll seinen Finger in das Blut tauchen und es 7-mal vor dem Herrn gegen den Vorhang vor dem Allerheiligsten sprengen. Das Blut der Versöhnung wird 7-mal gegen diesen Vorhang gespritzt. Das wirkt so, als klopft da einer an, oder? Da schreit doch einer förmlich: Herr, sei den Sündern gnädig. Hab Geduld. Beende bitte diese Trennung. Mach den Weg zum Thron der Gnade doch bitte frei. Die Opferrituale im Alten Testament sind sehr blutig, sehr krass. Und im Grunde muss man sagen, es war fast vergebliche Liebesmüh, denn sie konnten gar keine Sündenvergebung bewirken. Das heißt immer nur, dass die Sünde damit bedeckt wurde, sozusagen erstmal ad acta gelegt, zurückgestellt. Der Hebräerbrief sagt es Das Blut von Stieren und Böcken kann keine Sünden fortnehmen. Das, was damals passierte, war eine Art Vorgeschmack. In Kapitel 10 von Hebräer erklärt der Autor sehr ausführlich, dass diese Opferpraxis im Alten Testament nur ein Vorhinweis, ein Indiz auf ein finales, ewig gültiges Opfer war. Gott blutet das Herz. Jedes Mal, wenn eines seiner Geschöpfe aufgrund dieser Sünde sterben muss, auch diese Tiere waren doch Gott nicht egal, sieht man am Ende des Buches Jona. Und dieses siebenmalige Spritzen von Blut gegen den Vorhang macht es deutlich. Es appelliert einerseits an Gottes Liebe und es versucht andererseits seinem heiligen Zorn Genüge zu tun. Im Garten Gethsemane liegt Jesus auf seinen Knien und er schreit zu Gott. Und es wird berichtet, er geriet in Todesangst, er betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Eine wesentliche Folge der Vertreibung aus dem Paradies war ja die Konsequenz, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Tod, Mühe, Schweiß, ein Fluch. Und Jesus nimmt diesen Fluch auf sich. Sein Schweiß verwandelt sich dabei in Blut, Blut, das er kurz darauf für die Menschen vergießt. Und das sind alles so Indizien, ihr Lieben. Gott blutet das Herz. Und an Jesus kann man es sehen. Er wünscht sich ein Ende des Sterbens, ein Ende dieser Trennung. Er sehnt sich nach Versöhnung, nach Gemeinschaft, nach Vergebung, nach Beziehung. Er sehnt sich nach dir und nach mir. Und als sein Blut am Kreuz fließt und es Gott dargebracht wird, wie es später heißt, da zerreißt dieser Vorhang. Der Weg zu Gottes Vaterherz geht auf. Und so wird in Hebräer 10 genau das gesagt. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer, und heute denken wir darüber nach, hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Was für Sätze. Kann man sich einrahmen. Gott zerreißt sich für dich. Und dieser zerrissene Vorhang macht es sichtbar. Noch ein letztes, der Königsweg hier. Dieser zerrissene Vorhang im Tempel. Das war für Zeitzeugen vielleicht eine Randnotiz. Habt ihr schon gehört? Brauchen einen neuen Vorhang. Ja? Tempel ist was kaputt gegangen. Aus geistlicher Sicht hat es eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Nochmal den Hebräerbrief hier zitiert. Wir haben also jetzt, liebe Geschwister, einen freien, ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Also dieser gefolterte, dieser zu Tode gemarterte Körper von Jesus ist der eigentlich wahre Vorhang, steht ja hier. Jesus sagt ja mal, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, der wird das Leben haben. Jesus zerreißt sich für uns, damit wir ungehindert zu Gott kommen können. Und es gibt neben den irdisch sichtbaren Gegenständen und Handlungen immer auch eine himmlische, eine unsichtbare Entsprechung, sagt auch der Hebräer, wenn er sagt, Christus ist eben nicht in eine von Menschen handgemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selber, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Was heißt das? Jesus ist eben mit seinem Blut nicht in diesen Tempel Jerusalems durch den zerrissenen Vorhang da ins Allerheiligste marschiert, um dort für Menschen Vergebung zu suchen, so wie es die Priester alle Tage taten, sondern stattdessen ist er in eine unsichtbare Entsprechung in Gottes Heiligtum in seiner Welt eingetreten und hat dort diese Handlung vollzogen. Fragt mich nicht genau, wie das passiert ist, aber so wird es geschildert. Und deshalb ist sein Opfer auch nicht befristet, Es ist nicht nur für ein Jahr gültig oder für ein paar Tage oder für ein halbes Leben, nein, ein für allemal, für immer. Und weil Gott in Christus war und die Welt mit sich selber versöhnte, wie es Paulus ausdrückt, wissen wir, Gott selbst zerreißt sich für uns. Gott hat den Preis bezahlt. Er hat Genugtuung geleistet. Er hat Versöhnung ermöglicht. Er hat Vergebung wirksam gemacht. Sie nicht nur übertüncht, sondern beseitigt. Wir sprechen von Gnade, weil wir nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen können. Es ist seine Tat, die uns rettet. Jesus geht also den Königsweg, einen Weg des Leidens und des Sterbens, ja, der aus Sündern Gottes Kinder macht. Er erniedrigte sich selbst, er ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das war damals eine abwertende, die schrecklichste, furchtbarste, schmählichste Todesart überhaupt. Da steckt also eine Steigerung in diesem Satz, eine finale Steigerung. Der Riss im Vorhang zeigt also deutlich, wie es Jesus buchstäblich zerreißt. Er geht an unserer Schuld kaputt. Aber es ist für uns die einzige Rettung. Das Blut seines Sohnes, heißt es, macht uns rein von aller Sünde. Weil der Vorhang zerriss, haben wir also jetzt Zutritt. Wir haben Zugang zu diesem Thron der Gnade. Mutig komme ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn, so singen wir das ja in einem Lied. Und das basiert auf Sätzen wie diesem: Durch Jesus Christus, unseren Herrn, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Im Glauben nehmen wir das im Anspruch. Das heißt, dieser Sterben Jesus hat faktisch Erlösung geschaffen und sie lädt ein, zu vertrauen, zu glauben. Sie gilt nicht einfach pauschal für jeden, sondern sie ist gekoppelt an den Glauben. Glaube, dass hier eben nicht nur ein Stück Stoff zerrissen ist. Glauben, dass Jesus sich für uns zerrissen hat und den Weg zum Vater freigemacht. Man kann diese Geschichte als historische Randnotiz lesen, ist ja mal interessant zu wissen, dann bleibt es eben bei Schwämmen und Würfeln und Schildern und einem Vorhang als schmückendem Beiwerk einer dramatischen und zu Herzen gehenden Geschichte. Gott möchte diesen Vorhang vor unseren Herzen lüften, dass das nur so was, ja, Historisches war. Er will diese Binde vor unseren Augen, mit denen wir ja verbundene Augen hatten, die will er wegnehmen, dass die uns hindert, den wahren Durchblick zu bekommen, worum es denn hier wirklich geht. Das hat er schon im Alten Testament zugesagt. In Jesaja 25 sagt er: Gott wird die Binde, die das Gesicht aller Völker verhüllt, abnehmen, und die Decke, die über den Völkern ausgebreitet war, die wird er wegziehen. Es wird einen freien Zugang geben und Menschen werden es verstehen und begreifen. Bleib also nicht an einem zerrissenen Stück Stoff hängen, sondern lass dir die Augen von Gottes Geist öffnen für die wahre Bedeutung, die damit verbunden ist, auf die wir heute noch mal einen kurzen Blick geworfen haben. Gott zerreißt sich für dich. Wenn du das annehmen kannst, macht es dich zu einem Kind Gottes. Du darfst jederzeit mit allem zu ihm kommen und hast die Garantie ewigen Lebens. Keine rote Linie hält dich mehr auf, weil Jesus für dich starb. Er hat den Königsweg beschritten. Du darfst von nun an mit ihm leben. Dafür danken wir dir, Herr Jesus. Du hast dich selbst gegeben. Du bist für uns, ja, an dieses Kreuz gegangen. Es macht uns immer wieder betroffen, davon zu hören, es nachzuempfinden, auch zu entdecken, was es dich gekostet hat, was das für ein Preis war, den du da bezahlst. Und dabei sehen wir ja nur die äußeren Wunden und Schmerzen. Wir sehen nicht die Last der Schuld, die Last der Scham, die Last der furchtbarsten Verbrechen dieser Welt, die alle auf deinen Schultern lagen, die Verantwortung, die du damit übernommen hast. Wir sehen das und können es nicht ermessen. Wir können dir nur danken und uns daran freuen. Und hilf uns, Herr, dass wir das nie gering schätzen, sondern dass wir es hoch einschätzen, wertschätzen und dir dafür die Ehre geben. Und so freuen wir uns, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen. Aufgrund deines Opfers und ja, durch unseren Glauben an dich. Danke, dass du uns errettet und erlöst hast damals an diesem Tag und dass wir heute wissen, du regierst, du lebst in Ewigkeit und nichts und niemand kann dich jemals aufhalten. Amen.